Es herrscht ja immer so der Mythos, dass der sagt, Software ist überhaupt nicht schutzfähig, da kann ich gar kein Patent drauf bekommen. Das stimmt so nicht. Ne? Software als solche, sagt das Gesetz, ist nicht schützbar. Sie ist dann schützbar, wenn ich ein technisches Problem löse. Also bevor ich irgendjemand von meiner Idee erzähle, muss ich die Patentanmeldung eingereicht haben. Dann kann ich das veröffentlichen, dann ist es kein Problem. Wenn ich mich irgendwo hinstelle auf eine Werbeveranstaltung und da zeige ich PowerPoint-Folien, wo also alles klein, klein erklärt ist, dann gehe ich eine Woche später zum Patentamt, dann wäre es halt nicht mehr neu und nicht mehr patentfähig.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des KI und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. Künstliche Intelligenz verändert die Innovationslandschaft. Ja, und scheinbar kommt das Patentrecht kaum hinterher. Immer mehr Unternehmen fragen sich, was davon ist wirklich schützbar und wo endet der rechtliche Rahmen, zumindest aktuell heute. Ein echt spannendes Thema, das wir uns heute zusammen mit meinem Gast Dr. Patrick Häkeler, Patentanwalt und Partner bei Bardele Pagenberg, ansehen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen spannende Impulse, neue Gedanken und ein wirklich erhellendes Gespräch. Let's go. Hallo und herzlich willkommen, Patrick.
Hallo zusammen und zum zweiten Mal herzlichen Dank, Holger, für die Einladung.
Ich freue mich, dass wir zum zweiten Mal sprechen können, wenn du das jetzt hörst und das Interview mit dem Patrick zum Urheberrechtsschutz KI noch nicht gehört hast und es dich interessiert. Vielleicht scrollst du ein Stückchen zu, wobei das heute rund um Patente geht, KI. Das heißt, wenn das dein Thema ist, bist du hier in der Sendung vollkommen richtig. Patrick, zum Einstieg, erzähl uns doch kurz für die, die die erste Folge noch nicht gehört haben, wer du bist, was du machst, für alle, die dich noch nicht kennen.
Gerne. Also ich bin Patentanwalt seit 2014. Unterschied zum Rechtsanwalt habe ich also einen technischen Hintergrund. Ich bin Informatiker, ich habe Informatik studiert und in dem Bereich auch promoviert und bin dann 2014 zu Bardele gewechselt von der Uni damals, habe dort meine Ausbildung zum Patentanwalt gemacht. Da bekommt man dann nebenher so ein juristisches Fernstudium. Ich nenne es immer spaßeshalber das Mini-Staatsexamen. Und nach circa 3 Jahren ist man dann fertiger Patentanwalt. Und bin dann vor einigen Jahren hier Partner geworden. Was mache ich den ganzen Tag hier als Patentanwalt? Ich bin einer der Patentanwälte, der im Patentanmeldegeschäft tätig ist, aber auch im Patentstreitgeschäft. Das heißt, wenn jemand was erfunden hat, kommt er zu mir und ich betreue die Patentanmeldung von Einreichung bis hoffentlich zur Erteilung. Und wenn irgendjemand dann dieses Patent verletzt, dann kommt der Inhaber auch zu mir und ich betreue dann mit meinen Rechtsanwaltskollegen zusammen auch die Patentverletzungsklage.
Hat jeder verstanden? Danke dir für diese Einordnung. Lass uns weiter einordnen, bitte, das Thema. Was fällt alles aus deiner fachlichen Sicht jetzt um KI-Patente oder wie kann man das einteilen?
Ja, das ist tatsächlich ein komplexes Thema. Es hat sich mittlerweile so eine Zweiteilung herauskristallisiert, wenn man durch die Patentanwaltsbrille blickt sozusagen. Die eine Seite, die nenne ich immer Core AI, das sind also Erfindungen, die die konkrete Verbesserung einer künstlichen Intelligenz betreffen, also was sozusagen unter der Haube passiert, wie macht man das effizienter, leistungsstärker, was auch immer. Das ist diese Core AI-Säule und dann gibt es da nebendran und das ist eigentlich auch die größere Säule. Die meisten Patente betreffen tatsächlich diese zweite Säule, die nenne ich Applied AI. Das heißt also, ich nehme eine bestehende KI, ein bestehendes KI-System und löse damit ein technisches Problem. Zum Beispiel steuere ich dann mit einer KI ein autonom fahrendes Auto. Das wäre so ein Beispiel für eine Applied AI. Erfindung.
Müssen wir die beiden jetzt in der Sendung auseinanderziehen oder können wir sie gemeinsam behandeln?
In weiten Teilen kann man sie tatsächlich gemeinsam behandeln. Wenn es Unterschiede gibt, dann weise ich da natürlich darauf hin. Das hat insbesondere dann, wenn es um Patentanmeldestrategien geht, eine Bewandtnis. Aber wenn man jetzt sozusagen erstmal als Erfinder was erfunden hat, dann muss man sich darüber nicht so viel Gedanken machen. Das ist dann der Job des Patentanwalts, das sozusagen auseinander zu dividieren und entsprechend zu behandeln.
Okay, lass uns mal einfach anfangen. Und zwar auf der Flughöhe von Unternehmen, Unternehmern oder Mitarbeitern, die schon Patente in der Vergangenheit angemeldet haben. Die also schon so eine gewisse Erfahrung in dem Spiel haben, aber bisher halt nicht in dem Spielfeld mit künstlicher Intelligenz, sondern in einem anderen technischen Umfeld. Was würdest du sagen, ändert sich für diese Menschen auf einmal oder für diese Wünsche auf einmal, wenn es um Patente im Zusammenhang mit KI geht?
Also da muss man sich erstmal die Frage stellen, wer macht denn KI-Erfindungen? Das sind ja typischerweise Informatiker, Programmierer, computeraffine Leute. Und wenn man mal schaut, was die so vor 10 Jahren erfunden haben, dann waren das im Grunde Algorithmen, die teilweise auch dem Patentschutz zugänglich sind, nämlich immer dann, wenn sie ein technisches Problem lösen. Ne? Autonome Fahrzeugsteuerung, das kann ja auch ein Algorithmus sein, muss ja nicht eine KI sein. Das ABS-System, die Steuerungslogik davon ist in Software programmiert. Das sind sozusagen computerimplementierte Verfahren und diese Verfahren hat man dann dem Patentanwalt beschrieben und der hat da eine Patentanmeldung draus gemacht. Also es ging immer darum, ein algorithmisches Verfahren zu beschreiben, das man dem Patentanwalt irgendwie erklären musste. Relativ überschaubar. Wenn ich mir jetzt die Domäne künstliche Intelligenz anschaue, dann ist da natürlich nicht nur das Verfahren, wie so eine künstliche Intelligenz arbeitet, sondern da gibt es vielleicht Gewichtskonfigurationen, die ein neuronales Netz konfigurieren. Es gibt Trainingsdaten, die irgendwie relevant sind. Es gibt eine Ausgabe, vielleicht ein Produkt, das designt wird durch die künstliche Intelligenz. Es gibt Trainingsverfahren, die vielleicht verbessert werden können. Also die Anzahl der Aspekte, die interessant und schützenswert sind, hat sich enorm vergrößert. Ja. Und da stellt sich dann immer die Frage, was kann man sinnvoll durch ein Patent schützen, was nicht? Und wenn ja, wie macht man das strategisch am besten? Da kommen also eine ganze Menge Fragen, sowohl auf der technischen als auch auf der rechtlichen Ebene zueinander.
Jetzt habe ich in der Anmoderation ja gesagt, das Patentrecht kommt gar nicht hinterher. Das heißt, ich habe so ein bisschen unterschwellig gesagt, vieles, was man heute vielleicht gerne schützen würde, ist rechtlich so noch gar nicht gegossen. War das eine Fehlaussage? Würdest du es unterschreiben? Wie stehst du dazu?
Also prinzipiell hast du da recht. Es gibt Rechtsprechung schon seit vielen Jahren, die sagt, dass sozusagen der Begriff der Technik stets im Wandel ist. Also wenn ich ins Gesetz gucke, da gibt es keine Definition von dem Begriff Technik, was Technik denn ist. Das wird immer durch die Rechtsprechung definiert. Und dann ist es so, dass halt von Zeit zu Zeit neue Technikgebiete entstehen. In unserem Fall jetzt die künstliche Intelligenz. Und dann muss sich das Recht in irgendeiner Form daran anpassen. Das geschieht dann durch Entscheidungen von Gerichten. Case Law auf Neudeutsch. Und da war am Anfang natürlich nicht viel vorhanden. Und mittlerweile ist es so, dass wir da viele Entscheidungen haben. Also man hat jetzt mittlerweile so ein ganz gutes Gefühl dafür als Patentanwalt, was geht nicht, wie schaut die Sache aus. Aber es gibt natürlich noch gewisse blinde Flecken auf der Landkarte, die noch nicht final durchentschieden sind. Also ein bisschen Entwicklungspotenzial haben wir da auch.
Was wären die ersten 3 Fragen, die man sich stellen sollte, jetzt zum Beispiel in dem Bereich mit dem Core-KI, wenn man an sowas arbeitet? Das ist ja im Moment, glaube ich, für ganz, ganz viele ein ganz, ganz wesentliches Thema, weil aus der Marktsicht, wenn du heute versuchst, etwas an den Mann zu bringen, wo nicht KI draufsteht, dann wird es schwierig. Also du musst auf jeden Fall KI in irgendeiner Form auf dem Label haben. Ich würde jetzt mal schätzen, 30% derer, die damit arbeiten, haben ernsthaft natürlich auch investiert in das, was darunter liegt. Also es ist nicht nur eine Marketing-Show, sondern es ist wirklich was dahinter und glücklicherweise vielleicht auch etwas, was schützenswert ist. Was sind die 3 Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man jetzt Zeit und Geld investiert hat in so eine KI-Entwicklung, bevor man zu dir oder einem deiner Kollegen geht?
Also im Grunde kann man direkt zu mir oder zu einem meiner Kollegen kommen und dann sozusagen die Fragen direkt mit dem Patentanwalt erörtern, weil der sich da natürlich auskennt. Eine Frage, die sich immer stellt, ist es kommerziell relevant? Ein Patent, eine Patentanmeldung kostet Geld. Da muss man eine Gebühr an das Patentamt entrichten. Bei Erteilung dann irgendwann Jahresgebühren, um das Patent aufrechtzuerhalten. Man muss den Patentanwalt bezahlen. Es muss also eine kommerzielle Bedeutung haben, dass das Ganze irgendwie Sinn macht. Die zweite Frage, die sich dann immer stellt, ist, wo brauche ich denn überall Schutz? Typischerweise gibt ein Patentschutz in einem Land. Also wenn ich ein deutsches Patent in der Hand halte, dann habe ich Schutz in Deutschland. Wenn ich dann aber auch Schutz in Amerika oder in China brauche, dann muss ich da separat Patente anmelden. Das heißt, man braucht also so eine gewisse Strategie, die davon abhängt, wo man aktiv ist, wo vielleicht die Wettbewerber aktiv sind. Und dann ist natürlich immer die dritte Frage, ist das, was ich da erfunden habe, dem Patentschutz zugänglich? Das ist dann was man auf jeden Fall mit dem Patentanwalt bespricht. Es herrscht ja immer so dieser Mythos, dass der sagt, Software ist überhaupt nicht schutzfähig, da kann ich gar kein Patent drauf bekommen. Das stimmt so nicht. Ne? Software als solche, sagt das Gesetz, ist nicht schützbar. Sie ist dann schützbar, wenn ich ein technisches Problem löse, habe ich vorher schon kurz erwähnt. Und dann muss man eben konkret auf die Erfindung schauen, ob dieses Erfordernis erfüllt ist, was oft der Fall ist, aber ab und zu auch nicht. Und wenn man da überzeugt ist, dann kann man eben sinnvoll eine Patentanmeldung ausarbeiten lassen.
Jetzt hast du als erstes Argument unter anderem gesagt, die wirtschaftliche Bedeutung als Stellgröße sozusagen für den Aufwand dahinter, das als Patent zu registrieren. Gibt es denn so irgendwie eine Faustzahl? Also jetzt nehmen wir mal so ein mittelständisches Unternehmen, Jahresumsatz 20 Millionen. Jetzt haben die eine Entwicklung gemacht. Wenn ich vorhabe, mit so einer Entwicklung plus minus über 5 bis 10 Jahre vielleicht einen Jahresumsatz von 5 Millionen zu machen, kann ich mir dann sinnvoll Gedanken machen? Oder sagst du, Freunde, müsst ihr schon noch ein bisschen Gas geben? Oder sagst du, die Stellschraube geht viel weiter unten los? Oder sagst du, kann man klar pauschal so überhaupt nicht sagen?
Also eine pauschale Antwort ist immer schwer. Bei 5 Millionen würde ich sagen, ja, sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Es ist natürlich so, dass man für eine vernünftige Patentanmeldestrategie, die wird natürlich nicht alles auf ein einziges Patent setzen. Ne? Patente können auch widerrufen werden und nichtig geklagt werden. Und wenn ich sozusagen jetzt ein Patent habe und damit mein gesamtes Geschäftsfeld schützen will, sozusagen, und mir dieses Patent verloren geht, dann habe ich ein Problem. Deswegen macht man natürlich bei sowas eher oder wählt man, ja, betreibt den Aufbau eines Patentportfolios sozusagen, das dann mehrere Patente enthält. Und dann sind die Kosten natürlich ein bisschen höher. Aber ich sag mal, wenn man so über Millionenumsätze sprechen, da kann man eigentlich relativ klar sagen, ja, da sollte man dann schon über Patentschutz nachdenken. Na, da ist es also wirtschaftlich sicher sinnvoll.
Finde ich eine gute Aussage. Danke dir. Im Detail muss man es natürlich immer prüfen, ist logisch. Jetzt haben wir hier einen deutschsprachigen Podcast. Nicht umsonst machen wir es im Moment auf Deutsch und nicht auf Englisch. Ich denke, obwohl wir über Software und KI sprechen, gibt es trotzdem noch eine ganze Reihe von Unternehmen in Deutschland, die weiterhin auch trotz der jetzigen Situation den Dachraum als Absatzmarkt im Ziel haben. Nicht alle, und es gibt viele, die das gleich international wollen, aber es gibt viele, die den Dachraum im Ziel haben. Was würdest du denen sagen? Wie fängt man sowas an? Kann man das sinnvoll wirklich auf den Dachraum konzentrieren? Macht das Sinn oder soll man größer denken? Was sagst du dazu mit deiner Erfahrung?
Also grundsätzlich ist es so, dass man hat unterschiedliche Anmeldemöglichkeiten für Patente. Nationale Patente, europäische Patente. Es gibt internationale Patentanmeldungen und so weiter. Und es ist ganz oft so, dass ein Unternehmen etwas entwickelt hat, ne, aber es noch nicht final zum Produkt weiterentwickelt hat. Bevor ich aber etwas publiziere, muss ich es zum Patent anmelden, sonst wäre es nicht mehr neu. Das ist immer so ein bisschen die Krux. Also bevor ich irgendjemand von meiner Idee erzähle, muss ich die Patentanmeldung eingereicht haben. Dann kann ich das veröffentlichen, dann ist es kein Problem.
Warte mal ganz kurz, sorry, dass ich zwischen gehe. Ich komme ja eigentlich aus der Markt- und Vertriebssicht. Das bedeutet für uns ist eigentlich immer the proof of concept eine ganz, ganz zentrale Sache. Das heißt, wir sagen so, Mensch, wenn ich nicht die ersten 10 Verkäufe mindestens schon habe oder die 10 ersten Interessenten, dann ist schwierig, oder? Habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, wenn man im Prinzip diesen Weg of Cash geht, den ich gerade vorgestellt habe, dann ist es mit dem Patent schon durch?
Also man sollte, bevor du das erste Produkt verkaufst, müssen wir die Patentanmeldung eingereicht haben. Aber da kann man dann also zum Beispiel sagen, um es einigermaßen günstig zu halten, ich mache erstmal eine nationale Patentanmeldung, zum Beispiel hier in Deutschland. Und dann habe ich ein Jahr lang Zeit, in anderen Ländern nach anzumelden. Da gibt es internationale Verträge zwischen den Ländern, die das regeln. Also wenn ich am 1. Januar 20 deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung einreiche, dann kann ich bis zum 1. Januar 2025 in Amerika, in China, in anderen Ländern nachanmelden und man fingiert dann immer den 1.1.2024 als Anmeldetag. Also man bekommt sozusagen ein Jahr Bedenkzeit, um zu entscheiden, ob ich jetzt hier wirklich sozusagen groß international anmelden kann. Es gibt dann internationale Patentanmeldungen, die man tätigen kann. Da kaufe ich mir noch etwas mehr Zeit als dieses Jahr. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Das ist ein komplizierter Prozess. Aber das wäre so eine typische Strategie, kleine Anmeldungen sozusagen zu machen, in diesem Jahr zu prüfen, ist es kommerziell relevant, verkauft sich mein Produkt? Und wenn ja, dann in die relevanten Märkte zu gehen und dort nachanmelden.
Okay. Dann sehe es mir nach, dass ich nochmal ein Salto rückwärts mache. Wenn ich eine Interessentenliste habe, ich habe 10 Leute, die sagen, coole Idee, würde ich gerne testen. Und das sagen die Leute natürlich nicht, wenn sie nicht einen Schimmer vom Preis haben. Das heißt, ich habe auch schon so eine Spannbreite, links und rechts habe ich eine Leitplanke angeklopft. Bin ich da noch sauber? Kann ich das so machen? Also ich habe auf der einen Seite so ein bisschen die Marktfähigkeit, ich habe aber noch keine Rechnung geschrieben. Sind wir dann noch in dem Bereich, wo du sagen kannst, Patent geht noch oder ist dann schon vorbei?
Das kommt jetzt drauf an, wie ich sozusagen meine Erfindung offenbart habe. Wenn ich also mit jemand in Kontakt trete, bevor ich diese Anmeldung gemacht habe, dann sollte ich ein Non-Disclosure Agreement abgeschlossen haben.
D'accord.
Dann bin ich auf der sicheren Seite. Dann kann ich dem das offenbaren. Wenn der sozusagen vertragsbrüchig werden würde, der Dritte, dann müsste er mir gegebenenfalls Schadensersatz bezahlen. Das würde man so regeln in so einem Non-Disclosure Agreement. Deswegen passieren da typischerweise keine Vertragsbrüche. Also das wäre eine Variante, was man da vorsehen sollte. Ne? Wenn ich es einfach so publiziere, dann generiere ich sozusagen Stand der Technik für mein eigenes Patent, das dem eigenen Patent entgegensteht. Also wenn ich mich irgendwo hinstelle auf eine Werbeveranstaltung und da zeige ich PowerPoint-Folien, wo also alles klein, klein erklärt ist und dann fotografieren die Leute das ab. Ne? Und dann gehe ich eine Woche später zum Patentamt und dann zeigt dort jemand die Fotos, dann wäre es halt nicht mehr neu und nicht mehr patentfähig.
Ein komplexes Thema.
Also Thema.
Das haben wir vorher schon gewusst, aber das macht es einfach nochmal klarer.
Deswegen ist die wichtigste Regel, bevor ich irgendwie an die Öffentlichkeit gehe, gehe ich erstmal zum Patentanwalt und kläre das kurz ab, was ich denn machen muss. Darf ich es veröffentlichen, darf ich es nicht veröffentlichen? Das können wir in kurzer Zeit erklären und dann ist man da auf der sicheren Seite.
Okay, spannendes Thema, weil was bringe ich denn dann mit? Also ich habe jetzt hier sieben Entwickler, die da jetzt ein halbes Jahr gehackt haben und der springende Funken ist am ersten Advent gefallen bei sehr viel Rotwein. Das ist aber noch im Rechner drin. Was brauche ich denn? Wie handfest muss das denn sein, dass du oder einer deiner Kollegen aus der Zunft der Patentanwälte das evaluieren kann?
Im Grunde ist es so, dass die Erfindung so weit gereift sein muss, dass man sie irgendwie ausführen kann. Ne?
Weil das Was heißt denn ausführen?
Ausführen heißt, dass wenn ich eine Patentanmeldung schreibe, dann ist eine Erfordernis, dass ein geschulter Leser diese Erfindung nacharbeiten kann. Er muss sie irgendwie anwenden können. Das ist ja der Deal des Patentrechts. Man erklärt der Öffentlichkeit in der Patentschrift, wie es funktioniert. Und dafür bekommt man dieses zeitlich begrenzte Monopol. Das heißt, wenn man also zum Patentanwalt geht, dann sollte die Idee so weit gereift sein, dass es irgendwas funktionsfähig ist. Da muss also noch nicht jetzt das allerletzte Detail durchdacht sein. Ne? Aber das Grundprinzip sollte stehen. Ne? Das ist Grundvoraussetzung. Und das beschreibt man dann auf ein paar Seiten, ne? Textuell, vielleicht mit einem Pseudocode, wenn man Algorithmus beschreibt, Flowcharts, ne? Also so klassisch UML-Diagramme im Softwarebereich können da immer hilfreich sein. Und was natürlich besonders ist im KI-Bereich, ist, dass es da hilfreich sein kann, wenn man vielleicht schon einen kleinen Prototyp gemacht hat und so eine Art Messergebnisse liefern kann. Weil, und das ist das Besondere an der KI gegenüber normaler Software, den Algorithmus lese ich und da weiß ich genau, wie der tut. Eine KI, die ist ja ganz oft eine Blackbox. Ja, da schmeiße ich vorne was rein, hinten kommt was raus und wie es jetzt genau funktioniert hat, das kann ich gar nicht erklären. Und wenn ich jetzt diese Ausführbarkeit sozusagen, wenn ich dieses Kriterium erfüllen will, dann muss ich irgendwas mitliefern und zeigen, dass es auch wirklich funktioniert, ne? Dass da also auch wirklich ein technischer Effekt erzeugt wird. Das kann ich durch Beispielmessungen vielleicht machen. Ne? Vielleicht kann es dann auch Sinn machen, so ein bisschen zu erläutern, was für Trainingsdaten man verwenden könnte, wie die vielleicht aufgebaut sind. Ich kann natürlich nicht so ein ganzes Trainingsdatenset in eine Patentanmeldung schreiben, da bräuchte ich Millionen von Seiten, aber ich kann ja sagen, naja, dann nimmt man Fotos und da drin markiert man irgendwas und hängt dann irgendwie ein Label dran, was ich da sehe und dann kann sich der Fachmann ja sein eigenes Trainingsdatenset bauen. Ne? Diese Komponenten außenrum, die müssen sozusagen im Vergleich zu klassischen Software-Patentanmeldungen irgendwie mit dazu.
Was soll ich da noch sagen? Das klingt nach einer spannenden Aufgabe.
Ist ein bisschen Arbeit. Also es ist etwas mehr Arbeit wie die klassische Software-Patentanmeldung, wo es immer nur um einen Algorithmus ging und eigentlich sonst nichts weiter.
Gibt es denn irgendwelche Förderprogramme, die man ziehen kann, dass man da finanzielle Unterstützung bekommt für so eine Patententwicklungsanmeldung?
Die gibt es immer wieder. Da kann man auf den Webseiten von den Patentämtern nachschauen. Also zum Beispiel beim Deutschen Patent- und Markenamt gibt es dann immer wieder von bestimmten Bundesministerien geförderte Aktionen, gerade für Startups, gibt es aber auch auf europäischer Ebene, gibt es auch in anderen Ländern, die man teilweise nutzen kann. Da ist es dann oft so, dass man zum Beispiel die Anmeldekosten die Patentämter erheben, dass man die erstattet bekommt. Teilweise ist auch immer noch so ein bisschen das Honorar mit abgedeckt vom Patentanwalt. das variiert. Die laufen dann immer zeitlich begrenzt, deswegen gibt es da mal gar keine, mal viele. Aber da sind die Homepages von den Patentämtern eine gute Anlaufstelle. Da kriegt man also immer die Infos über diese Programme, die man braucht. Und dann gibt es natürlich auch an den Universitäten immer wieder Förderprogramme für Leute, die dort gerade promovieren und so weiter. Und im Rahmen von den Forschungsanträgen werden Patente finanziert. Also da gibt es unterschiedlichste Varianten.
Jetzt habe ich gar keine Ahnung, wie das in der Praxis funktioniert. Jetzt haben wir praktisch die finanzielle Komponente so ein bisschen abgeklopft. Das Ganze hat ja auch eine zeitliche Komponente. Jetzt habe ich mit viel Invest die Entwicklung machen lassen. Wie greifbar wird denn das? Kannst du ganz grob sagen, hey Freunde, so mit einer Woche Arbeit, da kommt man ein Stück hin, vielleicht wären es zwei, wird es eine Doktorarbeit? Wie viel Invest und Aufwand kann ich denn kalkulieren allein an Arbeitszeit intern, dass die Dokumentation erstmal von dir oder dass das Patent überhaupt von dir oder einem Kollegen überhaupt prüfbar ist, um das dann lupenrein zu bekommen? Wie viel Aufwand steckt dahinter in der Regel?
Also, wenn man sich die einzelnen Stufen anschaut, dann ist das sozusagen Stufe 1. Der Erfinder muss mal zu Papier bringen, was er erfunden hat. So typische Erfindungsmeldungen, die umfassen so zwischen 5 und 10 Seiten Text plus ein paar Grafiken. Ne? Das sage ich mal, würde ich schätzen, dass das 1 bis 2 Arbeitstage sind, die man da reinsteckt. Ne? Man steckt da ja tief drin als Erfinder, man kennt das sehr genau, man muss das einfach nur mal strukturiert zu Papier bringen. Jemand, der schnell ist, schafft es auch in einem halben Tag. Das kommt immer so ein bisschen auf die Komplexität an, aber ich sag mal so 1, 2 Arbeitstage kann man rechnen. Dann geht es zum Patentanwalt, der liest es durch. Dann macht man meistens noch ein kurzes Gespräch mit dem Erfinder, um die letzten Fragen zu klären. Das ist eine Sache von 1 Stunde. Und ich würde sagen, wenn ich eine Patentanmeldung ausarbeite, muss ich sozusagen natürlich in meinen Arbeitsalltag eintakten. Kann ich sozusagen nicht sofort anfangen, es dauert immer ein paar Tage. Und dann ist es auch, 2 bis 3 Arbeitstage muss man rechnen, da ein Dokument auszuarbeiten. Das sind ja 30, 40 Seiten Text plus Grafiken plus Patentansprüche. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. 3 Tage ist man da durchaus beschäftigt. Dann schickt man den Entwurf an den Erfinder, der liest es nochmal gegen, ob das technisch auch alles passt. Dann muss man vielleicht noch ein bisschen nachfeilen. Das ist in einer Regel dann nochmal 1 Stunde Arbeit und dann kann man das Ganze einreichen.
Jetzt weiß ich, ein Anwalt tut sich schwer, Dinge pauschal Aussagen zu machen. Aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn jetzt ein wirklicher Experte, wie du sagst, das macht Sinn, dass wir das anmelden, dass das dann tatsächlich auch durchgeht?
Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach für mich, weil was ich beurteilen kann als Patentanwalt, ist zu sagen, ob das grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich ist. Also ist es Software als solche oder löst es ein technisches Problem? Da kann ich eine gute Einschätzung abgeben. Was ich nur schwer beurteilen kann, ist, ob diese Erfindung tatsächlich neu ist. Ne? Neu heißt, es darf halt so in der Form auf der ganzen Welt noch nicht veröffentlicht worden sein. Also jeder chinesische Fachartikel kann dem sozusagen neuheitsschädlich entgegenstehen und die kenne ich nicht. Deswegen haben die Patentämter riesengroße Datenbanken. Früher war das so das Karteisystem im Keller, ne? Heute ist es natürlich elektronisch und da liegt alles drin. Japanische Veröffentlichungen, chinesische Patentschrift, Zeitungsartikel, Fachbücher, von der ganzen Welt mittlerweile. Ne? Und das wird dann maschinell durchsucht. Und da habe ich natürlich als Patentanwalt keinen Zugriff drauf. So viel Stand der Technik kenne ich nicht. Deswegen muss der Erfinder eigentlich von dem, was er da getan hat, überzeugt sein. Und meistens liegt er da ja nicht falsch. Also wenn eine Firma an irgendetwas forscht oder etwas ausarbeitet, ne, ja, dann ist da meistens schon was dran, dass es das so noch gar nicht gab. Ne? Das kann natürlich im Einzelfall vorkommen. Ne? Aber generell ist es wichtig, dass der Erfinder hier selbst so ein bisschen ein Gefühl entwickelt. Ist das jetzt was Innovatives, was ich hier tue? Das kann er besser beantworten, wie ich als Patentanwalt, weil er in dieser Domäne natürlich der absolute Experte ist. Ich habe da einen guten Überblick, ich kenne mich da auch aus, aber ich stecke natürlich nie so tief drin wie der Erfinder selbst.
Wow, vielen Dank. Soweit. Letzte ganz kurze, prägnante Frage. Welche Trends siehst du? Was wird sich tun? Wie wird sich das ganze Spiel in 2, 5, 10 Jahren verändern?
Patentrecht im Zusammenhang mit KI. Ich würde sagen, dass der Anmeldetrend, wir haben ja im Moment sozusagen fast exponentiell ansteigende Anmeldezahlen gehabt in den letzten Jahren. Das wird erstmal so weitergehen. Das ist auf jeden Fall noch das Patentthema schlechthin. Und dann kommt es natürlich ein bisschen drauf an, was wirklich für neue Technologien entstehen. Der große Hype sind jetzt die Large Language Models. Ne? Da stehen wir nicht mehr ganz am Anfang, aber es ist doch noch alles relativ neu. Da wird sich in den nächsten Jahren technologisch schon noch einiges tun. Und dann werden aber auch ganz neue Ideen kommen, ne, abseits von Large Language Models. Da kommen dann neue KI-Systeme, die man sich vielleicht jetzt noch gar nicht richtig vorstellen kann. Und dann wird man sehen müssen, wie gut die sozusagen sich wieder in das Patentrecht einfügen oder ob es dann wieder viel Rechtsprechung bedarf, um das sinnvoll zu handhaben. Ich würde sagen, die nächsten 10 Jahre sind wir damit auf jeden Fall gut beschäftigt, was das Thema angeht.
Also gucken wir mal, bei der wievielten Podcast-Folge wir in 10 Jahren sind, sofern ich nicht komplett durch die KI ersetzt worden bin. Wenn ich noch am Ruder bin, ansonsten macht es meine KI. Vielleicht sprechen wir dann nochmal, Patrick, in den nächsten 10 Jahren zu diesem Thema, um das fortzuführen. Ich danke dir ganz herzlich für die wirklich wertvollen Insights. Ich weiß nicht, ob da schon jemand anders drüber gesprochen hat, zumindest auf dieser sehr grundlegenden Flughöhe. Wenn du das Bedürfnis hast, da ein bisschen in die Tiefe zu graben, weil es vielleicht genau dich betrifft, den Link zum Patrick findest du in den Shownotes. Patrick, herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Wissen. Hat mir viel Freude bereitet. Ich glaube, wir haben eine gute Sendung produziert.
Ja, hat mir auch riesen Spaß gemacht und auch ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Immer wieder gern.
Mach's gut, bis bald. Wiederhören.
Tschüss in die Runde. Tschüss.